Es ist Internationaler Frauentag. Heute am 8. März 2010 und unsere Studiogästinnen sind mittlerweile angekommen. Ich begrüße Käthe Bernstein und unsere Kollegin, die
Hedwig
von Knorre. Bekannt durch Liebe, Leid und Lebensfreude. Jetzt habe ich es mal richtig gesagt. Genau. Wir haben euch eingeladen, weil ihr seid zwei Leistungsträgerinnen, von denen Herr Westerwelle doch so viel redet. Aber ihr seid nicht unbedingt die gut verdienenden Leistungsträgerinnen, sondern ihr habt, beziehungsweise bei dir weiß ich das, Hedwig, schon Hartz IV empfangen.
Ja, jetzt erzähle ich erstmal von heute früh.
Ja, das fand ich...
Denn heute früh hatte ich einen Arzttermin in Reutlingen, dem Nachbarort von Tübingen, und habe damit gerechnet, dass es etwas länger dauert. Wusste also nicht, ob ich pünktlich hier sein konnte. Dann hat es aber nicht länger gedauert und ich hatte noch 20 Minuten auf dem Parkschein und noch gut Zeit, hierher zu kommen. Und ich war hungrig. Dass ich überhaupt gemerkt habe, dass ich hungrig bin nach einem Arzttermin, das gab es jahrelang nicht. Und wenn ich merkte, dass ich hungrig bin, dann hatte ich gewöhnlich irgendwelche allerbilligsten Müsli-Riegel im Auto und habe davon beim Fahren mir eins schnell reingestopft, weil ich nie Zeit hatte. Ich hatte nie Zeit und nie Geld. Und heute hatte ich plötzlich Zeit, 20 Minuten, und ich hatte etwas Geld. Und ich habe mir was gegönnt, was ich mir jahrelang gar nie gegönnt hätte, was für mich ganz neu und richtig fremd war. Ich bin in eine Bäckerei gegangen. Ich habe mir ein Teil ausgesucht, nicht unbedingt nur nach dem Preis, es darf auf keinen Fall, es muss auf jeden Fall knapp über 50 Cent sein, auf keinen Fall mehr. Nein, ich habe mir eins ausgesucht, was deutlich über 1 Euro gekostet hat, einfach weil ich Lust drauf hatte, und habe dazu einen Kakao getrunken und hatte die Zeit, da zu sitzen und das zu mir zu nehmen und dachte, wow, die Welt steht Kopf. Sowas in meinem Leben, das kannte ich also jahrzehntelang nicht und es war wirklich neu. Also für mich war das jetzt viel, das war für mich Luxus, und ich habe meinen ganzen Ehrgeiz reingesetzt, meine Kinder möglichst vernünftig großzuziehen mit möglichst jeder Schulveranstaltung und möglichst jedem Turnschuh, den sie brauchen, und möglichst auch einem Verein oder so nebenbei, obwohl es fast unmöglich war.
Ich wollte gerade sagen, so viel zu Westerwelles spätrömischer Dekadenz bei Hartz IV.
Da sehe ich gleich rot. Da bin ich eigentlich hier fehl am Platz, weil ich bei mir brennt dann im Hirn fast alles durch. Darf ich euch gleich mal was erzählen, was ich vor kurzem erlebt habe, diese Woche? Also, obwohl ich kein Geld dafür bekommen habe, darauf lege ich mich nicht den größten Wert, solange ich leben kann, war ich in Villingen-Schwenningen. Dort war die Ausstellungseröffnung von Terre des Femmes über Genitalverstümmelung. Und ich habe die Eröffnungsansprache gemacht. Dann bin ich heimgekommen, musste durch Nebel fahren auf Landstraßen. Und als ich zu Hause war, nach 10, war ich ziemlich aufgekratzt und musste erstmal runter von dieser Stimmung, habe ein bisschen was gegessen und den Fernseher angemacht. Und im Fernseher lief was. Normalerweise schalte ich immer gleich weg, wenn sowas läuft, weil ich einfach das Gefühl habe, es kotzt mich an, ich kann es nicht ertragen und ich weiß nicht warum, diesmal habe ich es angelassen. Dort saß ein Politiker, der dann auch gezeigt wurde, stolz neben Westerwelle. Ich habe später geguckt, der hieß, glaube ich, Martin Lindner. Und dieser Mensch hatte ein Gesicht, das war gar kein Gesicht. Ich dachte, wie guckt der? Das sah aus wie eine Fratze, gar nicht im Gesicht. Wie kann ein Mensch so werden, dass der so guckt? Jetzt, also normalerweise, wie gesagt, schalte ich gleich weg, weil ich es nicht ertragen kann. Diesmal habe ich mich dem irgendwie ausgesetzt. Und dann erzählte dieser Mann im Schwunge seiner ganzen Reden, die er da hielt, ja, er würde natürlich am liebsten auf dem Sofa sitzen. Was denn sonst? Und alle, die er kennt, würden am liebsten auf dem Sofa sitzen. Und dann ging er also davon aus, dass jeder in Deutschland am liebsten auf dem Sofa sitzt. Und das hat mich so geärgert, weil der wollte Hartz IV nochmal um 300 Euro kürzen. Und ich frage mich, wie soll man denn dann überhaupt noch Miete, Strom und so zahlen? Soll man irgendwie gar nicht mehr leben? Will man echt produzieren, irgendwie Obdachlose am laufenden Band, wo ist der Nutzen davon? Also ich kann das wirklich von der Logik her überhaupt nicht nachvollziehen. Und dass der aber von der Persönlichkeit her sowas sagt, ja, also irgendwie habe ich die Nacht schlecht geschlafen, einmal auch wegen der späten Fahrt und weil ich sowieso ein bisschen krank bin und so. Und dann konnte ich es nicht lassen, ihm am nächsten Tag eine Mail zu schreiben. Ich denke, das überfliegen die nur und schmeißen es gleich in den Müll. Da muss man sich gar nicht so eine Mühe machen, aber ich konnte mal Luft rauslassen. Und dann habe ich ihm geschrieben, dass ich Ehrlichkeit im Prinzip gut finde. Also, dass er ehrlich sagt, dass er am liebsten auf dem Sofa sitzt, finde ich völlig okay.
Dann soll er da sitzen bleiben und keine Politik
das
machen.
Das habe ich am Ende der Mail auch reingeschrieben, dass ich finde, die Leute, die am liebsten auf dem Sofa sitzen, die sollen sollen doch da sitzen, weil es ist nachgewiesen, dass das 10-15% der Bevölkerung sind. Der Rest tut gerne was. Man ist gern aktiv, man ist auch gern verantwortlich. Ich bin das. Und ich habe ihm geschrieben, ich fühle mich diskriminiert und mit mir weit über die Hälfte der deutschen Bevölkerung, denn wir sitzen nicht gern auf dem Sofa. Wir bringen uns ein, auch wenn wir kein Geld dafür kriegen, weil es uns einfach wichtig ist und es gibt wichtige Dinge. Und ich habe ihm auch noch geschrieben, dass er sagt, in seinem Freundeskreis sitzen alle am liebsten auf dem Sofa. Das wundert mich nicht, weil in Freundeskreisen gesellt sich gern gleich zu gleich. Aber in meinem Freundeskreis ist kein einziger, der am liebsten nur auf dem Sofa. Und das regt mich dann so auf, weil, wenn ich die Zusammenhänge betrachte, ich als Hebamme auf Station, ich weiß von meiner Verantwortung für die Neugeborenen, für die Mütter. Ich weiß um die Gefahren. Ich weiß um die Verantwortung für die gesamte Familie. Ja, auch wenn Geschwisterkinder da sind oder Väter, mit denen gehe ich auch sehr gut um und weise die ein, damit das ein möglichst gutes Zusammenleben wird mit dem Neugeborenen. So, und damit bin ich manchmal, da habe ich dann keine Pause, da mache ich Überstunden, die ich zum Teil nicht aufschreibe, weil ich einfach verantwortlich bin. Und dann habe ich immer erwartet, genauso verantwortlich müssen doch die Leute sich fühlen, die für viel mehr Menschen Verantwortung haben als ich. Ja, ich habe da Verantwortung für, sagen wir, 10 Neugeborene und Familien und die nehme ich sehr ernst und das hält mich am Laufen, am Rumrennen. Ich erkläre den Schülerinnen, wie das geht, was daran wichtig ist. Ich weise die ein, unterrichte die praktisch. Und diese Verantwortung habe ich immer, ich bin einfach davon ausgegangen, ganz naiv, so wie ich, ticken auch andere so ungefähr, dass die Politiker, die für sehr viele Menschen Verantwortung haben, genauso sind. Nun sehe ich da einen am Sitzen, der sagt, er sitzt am liebsten auf dem Sofa, er sitzt auch auf dem Sofa und sein Beruf besteht aus Sitzen und Labern. Und was labert er für einen Scheiß, der hat keine Ahnung von Verantwortung, ich sehe dann einfach rot.
Das perfide an dieser Diskussion, die ja Westerwelle angestoßen hat, weiß nicht, wovon er ablenken wollte, war ja der Anlass, dass gesprochen wurde, dass gerade Kinder, die Hartz IV durch ihre Eltern bekommen, da mehr berücksichtigt werden müssen und auch, dass der Kindersatz aufgestockt wird. Und das ist das perfide daran, dass da jetzt auf einmal von römischer Dekadenz geredet wird. Ja, weil die vielleicht 50 Euro im Monat mehr kriegen. Das, ich denke, was das perfide auch ist, ist, dass viele Frauen ja, die alleinerziehend sind, Hartz IV bekommen, ja. Und im Prinzip ganz viele Rentnerinnen wieder Hartz IV bekommen, weil ihre Rente so gering ist. Das heißt, im Prinzip betrifft das Leben von vielen, vielen Frauen, weil Frauen überwiegend für wenig Geld arbeiten, wenig Rente bekommen oder wenn sie alleinerziehend sind, auf Hartz IV angewiesen sind. Und das ist ein Skandal, weil das ist ganz wichtige soziale Arbeit, Kindererziehung. Und was Frauen auch so neben Job an sozialer Arbeit leisten. Ich denke, vielleicht, dass niemand da aufsteht und sich da vor sein Ministerium stellt und nicht hundert oder tausende von Frauen sich hinstellen und sagen, Westerwelle, komm hier raus. Ja? Wir wollen, dass du hier rauskommst und dich uns stellst, uns dekadenten Weibern. Das ist ein Skandal.
Ja, aber wir sind es ja gewöhnt, uns zu schämen, Angela. Das ist es ja.
Genau.
Wir sind es gewöhnt, den Mund zu halten, alles zu machen und uns noch dafür zu schämen. Das wurde uns beigebracht. Und das habe ich erlebt. Ich muss mal sagen, ich bin jetzt im Moment arbeitslos. Ich bin gerade jetzt seit Anfang Januar Arbeitslosengeld 2 Empfängerin, weil ich aus gesundheitlichen Gründen in der Klinik aufhören musste. Und ich gönne mir jetzt die Ruhe, mich ganz neu zu sortieren. Das will ich nicht überstürzen, sondern in Ruhe machen. Und deswegen habe ich jetzt auch den Freiraum, ein bisschen zu reflektieren und auch hier zu sein. Das finde ich sehr schön. Wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit, als ich Hartz IV bekam, das waren ja nur wenige Monate. Vorher wusste ich das gar nicht. Ich arbeite, dachte ich, habe eine Arbeitsstelle. Und irgendwann, bei aller Sparsamkeit, ich habe es ja beschrieben, und es ging dahin, ich habe mir nie Kleidung gekauft. Ich kriegte welche geschenkt von jemandem, der das nicht mehr brauchte, wenn es mir passte oder so. Ja. Für meine Kinder habe ich billig eingekauft. Und die wollten oft gerne Markensachen haben. Da hatten wir ganz viel Streit um solche Dinge. Ne? Das ist nicht schlimm. Aber irgendwann bin ich zur Schuldnerberatung gegangen und habe gedacht, wenn die mir jetzt erzählen, ich soll noch mehr sparen, dreh ich denen den Hals um, das geht nicht. Ja? Ich kenne niemanden, der so sparsam ist wie ich. Nein, das haben die auch nicht gemacht. Die haben mir gesagt, ich hätte Anspruch auf Hartz-IV-Zuschuss. Ich wäre 380 Euro unterm Hartz-IV-Satz mit meinem 50% Einkommen und meinen heranwachsenden Kindern. Ja. Und haben mir gesagt, ich soll sofort dahin gehen, weil den Tag, wo ich den Antrag stelle und so weiter. Gut, das habe ich alles gemacht. Und dann habe ich 7 Monate Hartz Hartz-IV-Erfahrungen gemacht und die waren so deprimierend. Einmal war ich da drin und da gab es ja dieses Stichwort sozialverträgliches Frühableben. Einmal habe ich diesen Leuten da gesagt, warum gehen Sie so mit mir um? Soll das mein sozialverträgliches Frühableben fördern? Ich dachte wirklich, das hat Prinzip, das hat System, das hat ein Ziel. Also ich habe das auch persönlich genommen. Zum Beispiel habe ich immer endlos viel Papiere angeschleppt. Und ich habe 6 Wochen lang dran gearbeitet, denen alle Papiere anzuschleppen, die haben wollten. Dann hatten die einen Wahnsinnsstapel Papiere und irgendwie kriegte ich trotzdem mein Geld nicht. Und dann war ich mal drin, dann sagt der eine Mann von hinten her zu mir, kam so durch die Tür, irgendwann müssen Sie aber auch mal anfangen, sich um Arbeit zu bemühen. Ich guckte ihn an, ich sagte, ich arbeite. Und mehr als 50% kann man nicht schaffen, wenn man seine Verantwortung für die Kinder ernst nimmt mit Elternabenden und Schularbeiten und all diesen Dingen neben Wäsche, Waschen und Haushalt. Ja, dann schafft man nicht mehr als 50%.
Ja, du musst dazu sagen, dass du 4 Kinder hast, ne?
Ja, klar.
Also das sind nicht wenige.
Nee, aber selbst wenn man 2 hat, braucht man Zeit für diese 2.
Aber es ist eine Unverschämtheit, das ist eine Riesenunverschämtheit.
Ja, das war...
Käthe, ich wollte noch mal dich kurz fragen, weil du bist noch gar nicht zu Wort gekommen. Warum ich das Gefühl habe, Frauen gehen nicht auf die Barrikaden. Wenn Frauen sich wirklich als Machtpotenzial oder als Masse oder als sehen würden und einfach mal eine Woche die Arbeit niederlegen, und zwar sämtliche Arbeit, dann würde hier alles zusammenbrechen. Du warst 15 Jahre, glaube ich, Personalrätin bei der Firma Siedler. Was ist deine Erfahrung als Personalrätin und auch als Vertreterin von Frauen?
Also ich war 15 Jahre nicht Personalrätin, sondern Betriebsrätin. In der IG Metall heißt das Betriebsrätin. Und ich habe da also große Erfahrungen gemacht mit meinen Frauen. Wenn ich die versucht habe, komm, jetzt mach doch mal mit. Oh nein, da muss ich erst meinen Mann fragen. Oder ich habe keine Zeit. Du, arbeiten, Haushalt, Kinder, wie stellst du dir das dann vor? Und dann habe ich den Frauen versucht klarzumachen, du, ich habe auch einen Mann, ich habe auch Kinder, ich habe auch einen Haushalt und ich engagiere mich hier, damit es euch besser geht. Und ich denke mal, wenn alle Frauen, so wie du, Finn, sagtest, vor dem Ministerium stehen würden und würden sagen, Westerwelle kommt da raus, das wäre wunderschön.
Ja. Aber warum, mal in die Runde, warum glaubt ihr, dass Frauen das nicht tun? Warum sind Frauen immer die schweigende Masse? Warum funktionieren sie? Die funktionieren einfach. Frauen, sie funktionieren.
Angst, Angela. Ich sitze hier mit Angst. Ich rede gerade über Sachen, über die ich jahrelang nicht geredet habe. Und ich hoffe, dass ich weiterhin drüber reden kann. Aber ich weiß genau, in dem Moment, wo ich wieder in so eine Armut reinkomme und auf den Ämtern wieder so fertig gemacht werde, da verstumme ich wieder, weil man kriegt Angst gemacht.
Dem würde ich mich ganz ausdrücklich anschließen. Diese Geschichte mit der Angst, und die reicht tiefer, als man glaubt. Man verortet Angst immer mal wieder in der Kindheit, in den Kindheitserfahrungen, aber es gibt auch Dinge, die unterschwellig vermittelt werden. Und wir müssen bedenken, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Frauen jahrhundertelang existenziell abhängig waren von Männern. Das können wir uns heute gar nicht mehr in diesem Ausmaß vorstellen. Also wir erleben es zwar, dass alleinstehende Frauen wirklich in Existenznot geraten mit ihren Kindern, aber jahrhundertelang war es tatsächlich so, dass systematisch Frauen auch unterbunden wurde, ein eigenständiges Leben zu führen und es auch unter Strafe, unter soziale Strafe gestellt. Und das hat sich unterschwellig weitervermittelt, diese Angst, die unsere Mütter, Großmütter, Urgroßmütter haben mussten, dass wenn sie sich auflehnen gegen die Traditionen, dass sie damit ihre Existenz und auch die Existenz ihrer Kinder gefährden, das trägt weiter. Und das ist auch erlebte Gewalt. Das ist auch ein erlebtes, du wertloses Weib, dir zeige ich's aber, dich schlage ich krumm und lahm. Und wenn du dich halb tot schaffst für mich und mir passt's nicht, dann schlage ich dich trotzdem krumm und lahm.
Ja, es ist ja noch nicht so lange her, dass Frauen ohne Zustimmung des Mannes arbeiten würden, dürfen. Also das ist Ende der 60er Jahre erst abgeschafft worden. Also das sind ja gut 40 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Ja, und es sind noch gut 90 Jahre, dass wir wählen dürfen. Das ist schon klar. Ja, ich habe aber auch so das Gefühl, dass Solidaritätsstrukturen unter Frauen, ja, irgendwie zerstört worden sind vom System, dass die Seilschaften oder die Solidaritätsstrukturen unter Männern als Geschlecht, egal welcher Couleur sie sind, das funktioniert. Ja, also das kann man auch hier im Radio zum Teil erfahren, dass auch wenn sie an unterschiedlichen politischen Ecken stehen, also als Mann sind sie sich dann oder als Männer sind sie sich dann doch einig, ja, in bestimmten Punkten. Ist für mich phänomenal, ja, das.
Ja, weil auch ihre Attraktivität als Mann ist ja nicht angezweifelt. Das ist ja eigentlich auch im System drin, diese Misogynie. Ist ja auch ein einender Faktor. Also auch wenn die Männer, die wir kennen, jetzt nicht unbedingt frauenfeindlich sind, so, wenn wir so an unsere Bekannten denken. Aber im System ist es auch mit eingeschrieben, also dass das auch zum klassischen Rollenbild des Mannes dazugehörte, mal so ein bisschen Witzchen über Frauen reißen und dieses, dass die Frauen ja eh nichts zu sagen haben. Das ist, klingt jetzt alles sehr platt, wie ich das jetzt hier rüberbringe, aber ist tatsächlich auch ein Teil vom System. Und Frauen waren immer darauf gepolt, dass ihr Status immer an den Status eines Mannes geknüpft ist. Das war auch, hat man auch gern in der Sexualität so gesehen. Ein Mann erweckt die Frau. Also eine Frau durfte immer nur über den einen Mann leben. Sie musste ihr Leben immer über den Mann definieren. Und die anderen Frauen sind Konkurrentinnen in diesem Status, um dieses Ringen um den Mann, der ihr den Status gibt.
Also umso notwendiger sind solche Tage wie der Internationale Frauentag. Und umso notwendiger ist es, dass wir gucken, dass es nicht zum zweiten Muttertag ausartet oder eine Mischung vom Muttertag. Und wie heißt der? Valentinstag, ja.
Nein, also wenn es vorher kommerzialisiert wird, dann hat es seinen Sinn verloren. Das sehe ich auch so. Ja, ist interessant, was du sagst, Elvira, diese analytischen Aspekte, diese gesamtgesellschaftlichen, damit bin ich weniger vertraut als du, ist interessant. Aber Opfer neigen dazu, sich zu isolieren, den Blick ganz eingeengt, nur auf den Punkt des Überlebens zu halten. Und wir sind ja jetzt nicht mit Peitschen geschlagen, aber innerlich eben doch. Denn dass ich kein Geld habe, weder auf dem Portemonnaie noch auf dem Konto, aber dringend welches bräuchte, weil sonst wieder nur auf dem Papier irgendwas kommt von wegen, ich muss meine Wohnung verlassen und dergleichen mehr. Das ist ja ein Druck, der innerlich genauso wirkt wie ein Peitschenhieb. Mhm. Der kann noch schlimmer wirken, das ist ein Existenzdruck. Und eine Frau und Mutter, die unter Existenzdruck ist, kann nicht so sich um ihre Kinder kümmern, wie die das eigentlich bräuchten. Also werden heranwachsende Kinder aggressiv. Dann steht die Frau mit einer Mehrfachverantwortung da. Das ist nicht nur die Doppelverantwortung, weil der Vater der Kinder sich aus der Verantwortung gestohlen hat. Das ist mehrfach. Die Kinder werden schwieriger. Der Finanzdruck ist extrem. Das multipliziert das Ganze wieder. Und dann, das habe ich selbst erlebt und von vielen anderen miterlebt, also man kennt ja dann immer die Leute in gleicher Situation, und keiner davon würde das offen sagen. Mhm. Alle spielen nach außen die Starke, weil wir merken, dass wir sonst total untergebuttert werden, wenn wir mal den Mund aufmachen. Mhm. Da ist niemand, der sagt, ich habe Mitleid oder ich helfe dir oder ich helfe dir zu deinem Recht oder ich habe Respekt. Fast jeder hackt dann gleich drauf rum. Man darf keine Schwäche zeigen. Mhm. Also lässt man es nach außen nicht
zeigen. Ich denke auch, sich selbst gegenüber keine Schwäche zeigen. Also mir ging das ja auch so, wenn ich in Situationen bin, wo es mir nicht so gut geht, dass ich dann eher nach vorne schaue und sage, okay, ich klag jetzt nicht, sondern ich gucke nach vorne und mache das Beste draus. Und ich glaube, das ist so, ich glaube schon eine Tugend von Frauen, dass sie immer das Beste aus allem machen wollen und und dann einfach da auch drin hocken bleiben oder
Aber es ist eben auch die Gefahr, dass es einem aufgezwungen wird, in so einer Härte zu verharren, eben auch gegen sich selber, um das durchzuhalten.
Ja.
Und das überträgt sich aber auch. Das überträgt sich auch auf die Kinder. Und es wird denn dieser Frau aufgebürdet, dass sie die Geborgenheit vermittelt und einen Boden gibt fürs Leben. Und wenn die Kinder dann Probleme haben, dann wird gesagt, ach, die Mutter hat denen nicht genug mitgegeben fürs Leben. Aber das, was ihr selber eben mitgegeben wurde, war, dass sie gegen sich selber hart sein muss und dass sie durchhalten muss und dass sie ja nicht umsinken darf und weinen darf und ihren Kopf aufs Kissen legen darf und sagen kann, jetzt halt mich doch mal einer im Arm, ich schaff's nicht mehr.
Nein, bloß nicht rumheulen, bloß nicht jammern. Gut, alles in Maßen. Es gibt auch Leute, die jammern rund um die Uhr, obwohl es ihnen gut geht. Aber das richtige Maß.
Wir haben auch Zeit dazu.
Ja. Ich meine, das ist dann der Ausschlag in die andere Richtung. Es ist immer, wenn was aus dem Lot gerät, aus dem richtigen Lot, dann gibt es auch Ausschläge in die andere Richtung. Also nicht mehr dieses, ich bin stark, ich kann das machen und manchmal muss ich eben auch zurückstecken oder brauche Hilfe oder ich bin halt auch mal traurig und brauche Trost, sondern dass irgendwie die eine oder die andere Haltung dann verstärkt wird. Es hängt schon auch zusammen. Das nur dazu.